Wusstest du, dass man in Österreich E-Commerce studieren kann? Falls nicht, ist die Folge bestimmt was für dich. Ich spreche heute mit Rainer Neuwirth, der 2009 MyProduct gegründet hat und damit einen Marktplatz für landwirtschaftliche Produkte aufgebaut hat. Heute ist das Unternehmen Teil der Kastner-Gruppe und Rainer ist dort noch als CEO tätig, leitet nebenbei aber auch den Masterstudiengang E-Commerce an der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg. Und wir sprechen heute über die Entwicklung der Jahre, wie sich die Kompetenzfelder verändert haben, welche Herausforderungen Handelsunternehmen haben und wie er die Zukunft des E-Commerce bewertet. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Rainer Neuwirth. Rainer, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank für die tolle Einladung.
Sehr, sehr gerne. Also, das ist heute eine sehr besondere Folge für mich, weil der Rainer war früher 2018 bis 2020 mein Studiengangsleiter im Bereich E-Commerce, wie man damals mein Masterstudium gemacht habe. Wir kennen uns schon aber von ein paar Monate davor, wo ich mich beim Studium beworben habe und der Rainer schon gesagt hat, hey, ist eine super Idee, bitte Thomas, mach das auf jeden Fall. Der Rainer hat davor schon eine sehr, sehr coole E-Commerce-Karriere hinter sich, hat damals MyProduct gegründet, ist jetzt ein Teil der Kastner-Gruppe, ist aber auch noch weiterhin, beziehungsweise seit Beginn an der Studiengangsleiter bei der FH Wieselburg im Bereich E-Commerce. Ja, und ich würde sagen, bevor ich da jetzt viel über dich erzählen, spiele ich den Ball zu dir, lieber Rainer, und du stellst dich einfach mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, sehr gerne. Danke für die nette Einleitung. Ja, für alle Hörer, mein Name ist Rainer Neuwirth, bin Gründer und Geschäftsführer der MyProduct GmbH. Wir sind Online-Händler und E-Commerce-as-a-Service-Anbieter, gehören zur Kastner-Gruppe. Kastner ist bekannt als Lebensmittelgroßhändler, wo wir uns um das Thema E-Commerce kümmern und Produzenten dabei unterstützen, ihre Produkte professionellst in der Online-Welt zu etablieren und ihre Produkte im Online zu vertreiben. Das ist sozusagen das eine Steckenpferd bei mir. Über zweites Haberl auch noch auf. Du hast das ja gesagt, wir kennen uns vom Studiengang E-Commerce. Mir war es immer ganz wichtig, dass wir in Österreich die Ausbildung in Sachen E-Commerce professionalisieren und auch wirklich top ausgebildete Fachkräfte am Markt haben, um einfach international die Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. Und darum war es mir immer schon Anliegen, in meiner beruflichen Tätigkeit auch das Wissen, das Know-how aus der Praxis an andere weiterzugeben, damit die ebenso Karrieren im Online-Umfeld starten können. Und ich bin ganz stolz und mich freut es wirklich besonders, dass du jetzt dich gemeldet hast für diesen E-Commerce-Podcast, weil Thomas, du bist eigentlich genauso ein Paradebeispiel für das, wie man es machen kann. Du hast E-Commerce studiert, du warst einer der Ersten, die im E-Commerce-Studium sozusagen dabei waren und jetzt bist du sehr erfolgreich in der Branche unterwegs und das freut mich wirklich und ich darf auch dir gratulieren an dieser Stelle für die tolle Arbeit, die du die letzten Jahre nach deinem Studium gemacht hast. Ja, und noch ganz kurz abschließend, eben in der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg darf ich den Studiengang eben leiten, so wie der Thomas das gesagt hat, habe den ins Leben gerufen 2017 und mittlerweile haben wir schon ein paar hundert Absolventen hier durchgebracht. Wir werden, glaube ich, im Zuge des Podcasts sehr ein bisschen erzählen über den Studiengang und ich leite dort auch den Fachbereich E-Commerce. Also ich kümmere mich in der FH mit einem ganz tollen Team rund um die Themen E-Commerce und Online-Marketing, auch in Forschung und Lehre.
Okay, dann gehen wir mal chronologisch ein bisschen zurück. Was war oder was ist MyProduct? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie kam es zu der Idee? Wie schaut MyProduct heute aus?
Ja, das ist ganz spannend, wie sich MyProduct eigentlich im Laufe der Zeit verändert hat. Die Idee, um das vielleicht zu beantworten, war, wir waren drei Studenten, drei Burschen, die miteinander Marketing studiert haben. Und wir haben eine WG gemeinsam gehabt und alle kommen aus einer Landwirtschaft. Also auch ich bin Biobauer, wir haben eine kleine Landwirtschaft im Waldviertel. Und wir haben immer am Wochenende Produkte von daheim mitgehabt in unserer Studenten-WG und wir waren gute Esser und irgendwann waren halt der Käse und der Speck zusammengegessen und gesagt, na super, jetzt müssen wir wieder warten aufs Wochenende, dass wir heimkommen, um gute landwirtschaftliche Produkte zu bekommen. Und alternativ hast du eine Pizza liefern können innerhalb von 10 Minuten. Und da ist eigentlich die Idee entstanden, warum gründen wir nicht einen Online-Lieferdienst, also eine Bestellmöglichkeit für landwirtschaftliche Produkte, ganz einfach übers Internet. Du kannst auf einer Website in einen Online-Shop bestellen und kannst dort bei den besten Landwirten Österreichs sozusagen einkaufen mit einem Lieferservice, dass das dann dir nach Hause geliefert wird. Das war die Grundidee. Also wir haben eigentlich den ersten Bauernmarkt im Internet sozusagen gestartet, 2009. Mit allen Herausforderungen, die da dazugehören, da können wir gern drüber reden, was die noch interessiert im Zuge des Podcasts, aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr könnt euch vorstellen, 2009 war Digitalisierung in der Landwirtschaft nur ganz was Neues, beziehungsweise, dass du einen Landwirt dazu bringst, seine Produkte auch online zu verkaufen, das war halt eine ganz neue Denke und glaube ich wirklich sehr etwas Innovatives und fast der Zeit zu weit voraus Thema, ja, 2009. Das Ganze ist aber gewachsen. Wir haben mittlerweile eine Pandemie dazwischen. Heute weiß jeder, dass E-Commerce großes Thema ist. Es haben große Player dann auch entschlossen, mit Lebensmitteln auf den oder im E-Commerce einzusteigen. Und My Product hat die letzten Jahre ein sehr starkes Wachstum gehabt. Und heute sind wir Online-Händler. Wir betreiben mehrere Online-Shops und Eigenmarke, aber auch E-Commerce-as-a-Service-Anbieter mit Fokus auf Produzenten in Europa. Wir machen aktuell für rund 700 produzierende Betriebe, vom kleinen Landwirt bis zur großen Brand E-Commerce und kümmern uns darum, dass die Produkte, die Marken und deren Geschichten bestmöglich eben online platziert werden.
Das 2009 hat das Ganze begonnen. Da fragen sich wahrscheinlich viele, gab es damals überhaupt schon E-Commerce? Wie hat der Online-Shop damals im Vergleich zu heute ausgeschaut? Also wenn du das jetzt bildlich beschreiben könntest, wie hat er damals ausgesehen?
Also, der Online-Shop selbst war eine von drei großen Hürden, die es zu meistern galt, weil damals hat es nicht so wie heute super Shop-Systeme gegeben mit Baukastensystem quasi oder sagen wir die Logiken eines Shop-Systems, die waren kaum vorhanden in irgendeiner Software. Das heißt, wir haben damals recherchiert und gesucht und hatten zum Glück jemanden im Team, der ein super Entwickler war und haben uns dann dafür entschieden, dass wir ein CMS-System als Basis nutzen. Das war damals Drupal. Das war das System, was das Weiße Haus verwendet hat, um seine Redakteure zu verwalten und diese ganzen redaktionellen Berichterstattungen zu verwalten. Und diese Logik haben wir verwendet, also diese rechte Logik und das Aufteilen von Content auf unterschiedliche Redakteure, um daraus ein Dropshipping-System zu bauen. Also wir waren 2009 eigentlich eines der ersten Dropshipping-Systeme, die aufgebaut waren auf Drupal CMS-System, was eigentlich ja missbraucht worden ist, um daraus E-Commerce zu machen. Und so hat die Seiten ausgeschaut. Ja, also es war eine schöne Website mit Bestellfunktion, aber alles, was so Checkout betrifft und Payment-Integration, das war halt selber irgendwie zusammenbastelt, wie man halt glaubt hat, das funktioniert. Ja, heute schaut die Welt da natürlich anders aus, aber zu dieser Zeit hat es passt. Da hat es halt wenig gegeben, was man sich abschauen kann.
Absolut. Also ich glaube, wenn man jetzt, man kann ja ins Webarchiv unter anderem einsteigen, also für die, die das interessiert, wie damals der Onlineshop ausgesehen hat, kann man ja da einfach mal My Product eingeben und sich anschauen, wie damals sozusagen die Welt ausgesehen hat. Aber mega spannend, was so die letzten 15 Jahre mittlerweile passiert ist. Ich glaube, nicht viele in Österreich können vorweisen, dass sie 15 Jahre im E-Commerce mit einem eigenen Onlineshop tätig sind. Viele sind über einen Lockdown eingestiegen und dergleichen Pandemie und dergleichen war ja Brandbeschleuniger für dieses Thema. Du hast jetzt auch gerade kurz den Lockdown angesprochen, dass da auch viele Player mit eingestiegen sind. Wie war für euch so die Pandemie, wenn du jetzt so rückblickend auf dieses Thema zurückschaust?
Also die Pandemie war für uns eine sehr fordernde Zeit. Warum? Jetzt weniger, weil es oder glücklicherweise viele haben in Kurzarbeit gehen müssen, haben eben das Geschäft schließen müssen, haben Umsätze verloren, gerade im Handel, im stationären Handel. In der Online-Welt ist genau das Gegenteil passiert, es ist explodiert. Also die Umsätze sind von einem Tag am anderen, haben sich vervielfacht und wir hatten wirklich die Herausforderung, dieses Wachstum innerhalb dieser kürzeren Zeit zu bewältigen. Also man muss sich vorstellen, dass das innerhalb von ein paar Wochen sich eben vervielfacht hat. Und wenn du dann ein kleineres Team bist, und wir waren zu dem Zeitpunkt da rund 10 Personen im Unternehmen, und das muss dann anwachsen in ein paar Wochen auf 50 bis 100 Personen, um das alles zu bewältigen, dann ist das schon eine Riesenherausforderung. Auf der anderen Seite hat uns genau das sehr erfolgreich heute gemacht, weil wir erkannt haben, dass es immer Skalierungsthemen sind, die Unternehmen dann beim schnellen Wachstum auch behindern. Das heißt, wir haben eigentlich da geschaut, wenn es plötzlich statt ein paar hundert dann mehrere tausend Bestellungen am Tag hast, dass du deine Prozesse so optimierst, dass das möglichst effizient zu bewältigen ist. Und eines dieser Learnings war zum Beispiel, dass unser super Dropshipping, wo man 600 Kleinstproduzenten angebunden hat, dann nicht funktioniert, wenn eine Pandemie da ist, wo plötzlich tausende Bestellungen da sind, wo Betriebe, Regionen sogar abgeschnitten waren von der Logistik, wo Betriebe nicht erreichbar waren, wo es durchaus auch Krankenstände gegeben hat. Das heißt, wenn die Ware nicht auf Lager vor Ort ist und du selbst die Hand drauf hast, dann funktioniert es in der Skalierung nicht. Ja, das war einer der großen Learnings und hat auch unser Geschäftsmodell weitergebracht in Richtung Serviceleistung. Und so war die Pandemie etwas sehr Forderndes, hat uns aber sehr geholfen, sozusagen sich zu professionalisieren und unsere Prozesse auch besser in den Griff zu kriegen. Und heute profitieren wir von genau diesen Learnings in der Skalierung.
Also es war ja in ganz Österreich ein guter Brandbeschleuniger, wie man gesehen hat, aber für euch eine sehr, sehr gute Wachstumschance, wenn man das jetzt so ein bisschen parallel mitnehmen kann. Ich kann mich an Nachrichten erinnern, wo du gesagt hast, wir waren ja damals auch 2020 der Abschlussjahrgang, da weiß ich, dass bei euch gerade Halligalli war, also dass ihr mit dem Paketebacken schon fast nicht mehr nachkommen seid. Also eine wahnsinnig lehrreiche Zeit, wie du schon gesagt hast, gute Learnings mitgenommen. Ja, und schön, dass sich das jetzt so positiv trotzdem ausgewirkt hat für euch und auch ein super Learning, wie du gesagt hast, dass dann noch das eigene Geschäftsmodell mal gechallenged wird und um sich mal auszumalen, hey, was ist, wenn unser Geschäftsmodell ums Zehnfache wächst, was für Prozesse kann ich noch mitnehmen und welche Prozesse muss ich mir vielleicht aus dem Unternehmen nochmal rausnehmen, umdenken und entsprechend in eine skalierbare Funktion umzubauen. Und du sagst, dass ihr selbst ist dann auch in Richtung Serviceleistung gegangen, da auch eine zweite Schiene aufzubauen und dergleichen, um da auch ein bisschen vielleicht Ups and Downs abzufangen, ist natürlich eine super spannende Entwicklung. Gut, und dann denkt man sich, hey, der Rainer hat ja eh nichts zu tun, jetzt macht er noch ein Studium. Wie kam es zum E-Commerce-Studium?
Ja, also wie ist dazu gekommen? Ich habe es in der Einleitung ganz kurz erwähnt. Also die Firma und meine Selbstständigkeit ist eben gewachsen. Wir haben immer mehr Personal auch selbst gesucht im Bereich E-Commerce und ich habe sehr viel selbst ausgebildet, weil es hat eben kaum Ausbildungen gegeben. Es gab keinen Lehrberuf E-Commerce, es gab jetzt kein Studium, wo du sagst, da kommen toll ausgebildete Fachkräfte raus. Und ich habe einfach gemerkt, in Österreich sind wir hinten noch, was das Thema Digitalisierung und E-Commerce wirklich jetzt betrifft. Also mit E-Commerce meine ich den Online-Vertrieb. Es gibt schon viel gegeben in Richtung E-Business, schon langsam sind so Studiengänge entstanden und habe einfach da festgestellt, in Österreich, wie gesagt, gibt es ein Loch und wenn wir das nicht bald stopfen, haben wir ein Problem, ja, als Wirtschafts-, einfach was die Wirtschaftsleistung betrifft. Und habe dann eine Anfrage bekommen, auch um die Lehre E-Commerce mitzuentwickeln in Österreich, war dann da mit in dem Entwicklungsteam und auch die FH hat mich dann zeitgleich gefragt, hey Rainer, kannst du nicht deine Online-Know-how mit in der Lehre einbringen. Das heißt, ich war auch in der Lehre tätig und habe halt E-Commerce und Online-Marketing ganz normal unterrichtet als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und auch diese Kurse, wo am Anfang 10 Leute drin gesessen sind, haben sich so weit etabliert, dass plötzlich der ganze Bachelorstudiengang geschlossen in dieser Vorlesung gesessen ist und auf einmal wollte jeder Online-Marketing auch machen. Das heißt, eigentlich aus den Studierenden raus ist schon der Wunsch entstanden, sich mehr zu bilden zu den Themen. Und dann war irgendwie so der nächste logische Schritt, naja, wenn wir schon so eine Nachfrage merken, wäre es nicht Zeit in Österreich hier wirklich jetzt einmal ein Statement zu setzen und habe dann ein Curriculum entwickelt, habe eine Marktakzeptanzanalyse gemacht und mit Unterstützung der damaligen Campusleitung, Frau Dr. Asti Malschinger, die mich da motiviert hat, als sehr junger Bursch eigentlich, da einen Studiengang in die Höhe zu ziehen, habe mir da beim Ministerium eingereicht und tatsächlich hat das dann funktioniert. Und 2017, nach umfangreichen Hearings, habe ich das Go gekriegt, in Österreich den ersten E-Commerce-Studiengang zu gründen und ja, haben wir einfach losgelegt und gemacht. Und das gibt's jetzt schon, wie gesagt, ein paar Jahre. Wir stehen schon wieder die nächsten Revisionen an. Also das ist ja laufend in der Weiterentwicklung und funktioniert ganz gut. Und wir haben ganz klar die Vision, dass wir hier einen der Speerspitzen in der E-Commerce-Ausbildung in Europa etablieren. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut.
Ich glaube, es gibt aber auch an sich noch gar nicht so viel Vergleichbares am Markt. Ich kenne mich jetzt mit anderen Ländern ehrlich gesagt nicht aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass Skandinavien in dem Bereich vielleicht ganz gut aufgestellt ist oder in Amerika gibt es wahrscheinlich alle Studiengänge und dergleichen. Aber sonst so richtige Konkurrenzanalyse im Masterstudienumfeld hätte ich noch keine wahrgenommen bis dato. Und jetzt ist schon einige Jahre her. Also bei mir sind es jetzt 4 Jahre, die ich mit dem Studium fertig bin. Der Studiengang ist jetzt, hat jetzt sein verflixtes 7. Jahr. Da hat sich, hättest du nichts getan, hätte sich bis heute nicht viel getan. Also deswegen Props an dich.
ja, danke.
Weil da die Entwicklung, also wie du gesagt hast, du wurdest da auch von außen auch ein bisschen zusätzlich motiviert, aber das muss man sich einmal trauen. Wie alt warst du da? Was war, 25 oder sowas? Oder? Nicht einmal.
Ja, also genau, ich bin jetzt 36, also ein bisschen älter war ich schon.
Also okay. Ich habe so den 14 den ersten Studiengang aufgebaut.
Nein, das nicht. Aber ich war sicher, ich glaube, einer der jüngsten Studiengangsleiter in Österreich und das war eh Thema. Also bei dieser Akkreditierung, was du dir vorstellen, da wirst du ja dann natürlich geprüft und da werden halt Experten hergebracht, die auch den Inhalt natürlich und fachlich und die ganze Akkreditierung ist ein Prozess. Aber natürlich haben sie dir die Frage gestellt, was tut da jetzt ein 30-Jähriger als Studiengangsleiter. Und Da war eben ein Argument, wo einer gesagt hat, naja, das Problem mit dem Alter wird mit jedem Tag besser, was ein bisschen geholfen hat. Und das Zweite war natürlich, dass man jetzt in Österreich auch wirklich wenig Leute gehabt haben, die sich schon so lang mit E-Commerce beschäftigen. Und trotz meines jungen Alters war ich doch schon fast 9 Jahre in der Branche tätig und kenne die Branche und kenne die Stakeholder da. Und das hat mir natürlich geholfen, da dann auch als Experte anerkannt zu werden und wo es geheißen hat, okay, es gibt wirklich wahrscheinlich jetzt keinen Besseren, der das macht. Ja, trotz meines jungen Alters, und ich bin froh, dass damals die Leute so mutig waren, mir das Vertrauen auch zu geben. Und an dieser Stelle auch danke an diese Verantwortlichkeiten. Ich glaube, rückwirkend war es ein mutiger Schritt. Also wenn ich selbst in der Rolle gewesen wäre und so ein junger Bursch kommt und sagt, er macht einen Studiengang, ich hätte da wahrscheinlich das hinterfragt, natürlich. Aber ja, mittlerweile, glaube ich, sind wir gut unterwegs und es hat sich bezahlt gemacht.
Ja, sehr, sehr gut. Auch von meiner Stelle ein Dankeschön. Damit hatte ich auch ein Masterstudium, das ich nach meinem Bachelor machen wollte. Ich hatte auch eine zweite Idee, aber die habe ich damals abgesagt, weil ich mir gedacht habe, das hat Zukunft. Und weil du sagst, weil wir kurz über Alter gesprochen haben, ich finde, E-Commerce ist ja auch generell eine Branche, wo man noch sehr veränderungsbereit sein sollte. Und ich glaube, da ist man als Junger auch entsprechend vielleicht ein bisschen offener dafür. Man ist noch nicht so voreingenommen oder man hat eben noch nicht diesen Erfahrungsschatz, wo man vielleicht ein bisschen schreckhafter gegenüber Veränderungen ist. Und ich glaube, da ist es auch ein Vorteil, eine jüngere Person dort reinzusetzen, die ja anders denken mag, das, ich sage jetzt mal, das Bestehende hinterfragt und dergleichen. Ich glaube, da war es eine sehr, sehr gute Idee, dich mit dem Alter da reinzusetzen. Und ich kann so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass du da damals schon sehr, sehr kompetent warst und mich sehr gefreut habe, auch mit jemandem in einem Studiengang zu sein, wo der Altersunterschied gar nicht so krass ist, weil manchmal, wenn du dann, ich will jetzt nicht beleidigend klingen oder so, wenn du jetzt eine 60, 70-jährige Person vor dir hast, die aus ihren Erfahrungen erzählt und du sitzt da mit 20 drinnen, denkst du dir so, ja, ist schön und gut, aber bis dahin vergehen bei mir noch 50 Jahre. Und wenn die 50 Jahre vorbei sind, gab es Pandemien, gab es alle möglichen anderen Weltgeschehen, da passierte ja noch recht viel. Und das war extrem authentisch, finde ich, weil man irgendwie so voll verstanden hat, so hey, der hat das auch geschafft. Das müssen wir doch auch irgendwie hinkriegen.
Ja, genau wie du sagst. Also es ist Fluch und Segen der Branche zugleich. Wir sind in einer total schnelllebigen Branche, weil sie einfach so technologiegetrieben ist. Und du merkst das ja selbst, oder auch die Hörer werden es merken, tagtäglich kommen neue Technologien, wo wir gerade noch von Augmented Reality und Virtual Reality gesprochen haben. Plötzlich war es die Blockchain, jetzt ist es... Was sind die nächsten Themen? Die KI, ja, die jetzt allgegenwärtig ist. Ich meine, KI ist jetzt nichts Neues für uns im E-Commerce, aber jetzt hat es halt der Mainstream entdeckt. Da passiert dauernd was und mit dem verändert sich halt vieles. Und gerade der Handel, der eigentlich eine sehr traditionelle Branche war, die aber auch schon viele Entwicklungsschritte hinter sich hat, ist halt jetzt mit ganz vielen Technologien konfrontiert, die natürlich Vertriebsthema sind. Und darum ist es eben auch ein bisschen ein Fluch, weil man muss ständig lernen, man muss ständig dranbleiben. Und wenn du jetzt E-Commerce 2018 eben begonnen hast und du warst mit dem Studium fertig, dann war es eigentlich schon wieder veraltet, was du 2017 oder 2018 gelernt hast. Ja. Weil sich das dauernd ändert. Das heißt, es braucht Typen in der Branche, die aktiv mitlernen, die das Thema lieben, so wie du jetzt als Beispiel. Ja. Und einfach dranbleiben, am Ball bleiben, weil nur dann kannst du gut werden.
Absolut. Jetzt Frage, du hast jetzt VR und Handelsthemen und dergleichen angesprochen. Was für Fächer siehst du als wichtig im Studiengang? Oder hat sich das vielleicht auch über die Jahre ein bisschen verändert? Wo du sagst, hey, man muss jetzt nicht mehr SEO lernen? Oder das ist ja ein blödes Beispiel, aber vielleicht hast du da irgendeinen passenderen Use Case, der vielleicht veraltet ist, wo...
Nein, es ist eine gute Frage, die du
Google stellst. Google Optimize, Abkaufen und dergleichen brauchen wir jetzt nicht mehr oder ähnliches.
Ja, das sind genau die Themen, wo wir tagtäglich drüber nachdenken, ja, und wo wir sich zusammensetzen mit dem Lektorenteam und überlegen, wie muss heute ein Curriculum und Didaktik ausschauen, damit du gut bist im E-Commerce, damit wir wirklich top ausgebildete Leute ausbilden. Und da gibt es ein paar Themen, die wir entdeckt haben oder sich abgezeichnet haben die letzten Jahre. Und das eine ist, es ist zum einen einmal das Herz da drinnen, der Handel. Das heißt, du musst verstehen, wie Handel funktioniert, du musst wissen, wie man kalkuliert, du musst wissen, was der Unterschied zwischen Marge und Aufschlag ist. Also das sind alles Themen, Klassiker. Wenn ich das nicht kann, dann kann ich auch nicht E-Commerce machen. Also im Herzen sind wir Händler. Was sie aber unterscheidet, ist die Technologie, die wir verwenden. Und diese Technologie muss man beherrschen und die muss man auch tagesaktuell anpassen an den Markt. Und wenn jetzt neue Technologien kommen, wie ChatGPT, der uns vielleicht hilft, SEO-Texte zu schreiben, dann sind es genau die Themen, mit denen wir sie befassen müssen. Das heißt, die Technologie kennenlernen, die Tools kennenlernen und die verändern sich. Nehmen wir jetzt die Shop-Systeme als Beispiel. Wir haben den Anspruch an uns, immer die führenden Shop-Systeme zu lehren. Also wenn man jetzt auf Shop-Systeme schaut, dann gibt es ganz große Player am Markt und man schaut halt, welcher dieser Player hat halt den größten Marktanteil, und das sind die Systeme, die die Studierenden erlernen. Jetzt gibt es aber 100 verschiedene Anbieter natürlich, mhm, und die verändern sich. Nehmen wir jetzt den Siegeszug von Shopify die letzten Jahre als Beispiel, ja, wo man vor 10 Jahren noch nicht geredet hat von Shopify, wo plötzlich Shopify in aller Munde ist und WooCommerce und WordPress da Konkurrenz macht, sollte man vielleicht das auch kennen. Ja. Und das sind einfach Themen, wo ständig Veränderung da ist. Aber das sind jetzt kleinere Systeme. Wir lernen natürlich dann auch große, komplexe Shop-Systeme kennen und arbeiten genau mit diesen Playern zusammen und auch mit Marktplätzen. Und das ist, glaube ich, wichtig, es einfach tagesaktuell anzupassen.
Mhm, du hast jetzt kurz auch noch ChatGPT und diese Tools angesprochen. Wie kann man in die Lehre Tools wie KI-Tools integrieren, die, also wenn man jetzt einfach nur ein Jahr zurückblickt, gab es letztes Jahr noch nicht die Tools, die ich jetzt heute verwende beispielsweise. Ja. Wie integriert sich so KI selbstständig lernen ins Studium?
Ja, es geht eigentlich ganz einfach. Und weißt, warum es so einfach geht? Weil ich geschaut habe, bei jeder Lehrveranstaltung einen der führenden Experten aus der Wirtschaft mit ins Boot zu holen. Und das hat den Vorteil, dass das Menschen sind, die sich tagesaktuell genau mit den Themen beschäftigen und sogar mit in dieser Entwicklung der KI da sind. Ja. Das heißt, es gibt wirklich da tolle, super ausgebildete Leute aus der Wirtschaft, die tagtäglich in den Bereichen arbeiten, in ihren Firmen damit arbeiten, und die können tagesaktuell die Geschehnisse und Entwicklungen dann an die Studenten weitergeben. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor des Studiengangs, dass wir wirklich da ein Lektorinnen-Team haben, wo man sagt, wow, das sind Leute, die wissen, was sie tun. Wenn es um Beispiel CRM-Systeme geht, dann ist ein großes Team von Salesforce da mit dem Haus. Wenn es um Handel geht, dann kommt der Christoph Kastner, ist wirklich einer, der den Handel besser kennt wie der andere in Österreich. Wenn es um Google geht, dann kommen Leute von Google. Wenn es um Amazon geht, kommen Leute von Amazon. Und somit haben wir einfach einen Transfer an Wissen aus der Wirtschaft rein in die Lehre, der, glaube ich, seinesgleichen sucht. Und das ist dann genau das, um die Frage zu beantworten, wo man dann innerhalb von einer Woche auf so Änderungen reagieren kann und sagen, jetzt haben wir ChatGPT, über das reden alle, was können wir damit im Handel tun, wie können es wir anwenden, beziehungsweise was haben wir eigentlich die letzten Jahre schon mit KI gemacht und was ist jetzt halt dann der Mainstream und wie reagiert der?
Also auf gut Deutsch, die Lektorinnen und Lektoren, die eh schon die Fächer unterrichten, zeigen einfach, wie sie in ihrem Bereich beispielsweise mit KI-Tools arbeiten und sich das Leben mal vereinfachen, und über die Jahre hinweg kriegst du wahrscheinlich dann ein Sammelsurium an Tools mit an die Hand, wo du dann eh schon mehr kennst als wahrscheinlich der Otto-Normalverbraucher, der ChatGPT kennt in dem Fall oder vielleicht sich einen Blogbeitrag schreiben lassen kann.
Ja, ChatGPT haben wir schon unterrichtet, also OpenAI und die Machine Learning Tools und KI-Tools vor 3-4 Jahren. Also das ist halt jetzt nur Mainstream geworden. Also für die Studenten war es nichts Neues, sondern es ist jetzt einfach ja gehypt.
Sehr, sehr schön. Generell, wenn man so die Personen, die im Studiengang sitzen, also jetzt Studentinnen und Studenten anschaut, aus welchen Bereichen kommen die so?
Wir merken sehr stark, dass es ein paar Bereiche gibt. Der eine Bereich ist Selbstständige, also Personen, die sagen, ich bin schon in der Selbstständigkeit, ich möchte einfach mein Wissen weiter vertiefen, aber auch Leute, die in die Selbstständigkeit gehen möchten. Dazu haben wir ein ganz tolles Startup-Programm bei uns, wo wir eben E-Business-Gründungen wirklich unterstützen und auch forcieren mit einem super Startup-Center. Das ist so der eine Part. Dann haben wir die Agenturen, also beratende Agenturen, die dann, sei es jetzt SEO-Agenturen, SEA-Agenturen oder auch E-Commerce-Agenturen, die andere beraten oder Shops für Dritte entwickeln, die dann ihre Fachkräfte eben ausbilden. Und so der dritte Baustein oder die dritte Säule an Studierenden sind Leute, die aus dem Handel kommen, von großen Händlern oder auch kleinen Händlern, die jetzt den Schritt oder den Transfer in die digitale Welt machen möchten und da Expertise sozusagen holen.
Das ist ziemlich deckungsgleich auch mit dem, was ich im Führerschein ein bisschen sehe. Große, also ich sage jetzt mal, Häuser, die auch eine E-Commerce-Abteilung schon haben, wo vielleicht Junior-Mitarbeiter und dergleichen sich ein größeres Spektrum aufbauen wollen, ein bisschen kompetenter einfach in ihrem Bereich, unabhängig von ihrem jetzigen Job zu sein. Eher, wie du sagst, Selbstständige, die extrem wissbegierig sind, aber auch Agenturen, wo viele sagen, hey, ich mag das, wenn ich schon einen Junior Consultant mit dem Team habe, sozusagen, dass die Person nicht nur die 2 Shop-Systeme kennt, die ich in der E-Commerce-Agentur umsetze, sondern dass die Person auch weiß, es gibt 5 verschiedene andere und im Studium lerne ich noch 2, die ich vielleicht in der Arbeit gar nicht gelernt hätte. Also sehr, sehr spannend. dass es da auch sehr, sehr deckungsgleich zugeht. Ich muss dazu sagen, ich war damals in einer E-Commerce-Beratung, also es hat auch sehr, sehr gut gepasst, sehr deckungsgleich zu dem, was man dann im Studium gelernt hat. Deswegen sehr, sehr passend für die, die vielleicht gerade überlegen, nach ihrem Bachelor E-Commerce-Studium zu machen. Eine sehr, sehr große Empfehlung von meiner Seite aus. Jetzt vielleicht auf deine Person zurückzukommen. Du hast ja deine Verantwortung mit MyProduct, du hast die Verantwortung mit der Studiengangsleitung, du hast auch eine Wodka-Marke, was ich jetzt mittlerweile mitbekommen habe. Also alle guten Dinge sind drei, vielleicht noch zwei Sätze dazu.
Ja, die Wodka-Marke. Ja, ich sag's wie es ist. Wodka war in der Jugend die Partydroge.
Ein wichtiger Bestandteil meiner Jugend.
Nein, das nicht. Aber klar trinkt man ab und zu mal was mit Freunden und ich habe mir immer gedacht, boah, jetzt trinken wir da Wodka und ihr kennt alle so den Wodka, den man da in die Discos und so kriegt. Und wäre doch cool, wenn wir einen echten Bio-Wodka aus Österreich zusammenbringen, der nicht so in dieser Regionalecke verstaubt, sondern wo man sagt, das ist ein Trend-Wodka, das ist ein cooles Produkt, was weltweit in den besten Bars und Diskotheken getrunken wird. Und das hat immer so im Hinterkopf mitgeschwungen und irgendwann war es dann so weit. Eines Sommerabends ist mir dann gekommen der Name Klarheit. Und Klarheit für einen Wodka war einfach was, wenn man denkt, ich glaube, das kann ganz gut passen. Ja. Und so ist es losgegangen. Und ein guter Freund von mir war im Getränkevertrieb tätig. Der hat bei einer großen Getränkemarke Vertrieb gemacht und der hat auch ein bisschen eine neue Herausforderung gesucht. Und da haben wir sie zusammen dann und er hat sich um die Vertriebsthemen gekümmert. Ich habe mich um das Branding, E-Commerce-Themen gekümmert und Markenentwicklung, Produktion. Und so hat jeder das gemacht, was er gern macht. Und Klarheit ist heute eine Eigenmarke, die wir bei uns im MyProductShop-Netzwerk verkaufen, aber auch stationär in den besten Bars der Welt etablieren, mit einer eigenen Veranstaltungsreihe. Also an alle da draußen, die gerne einen guten Organic-Bio-Wodka zehnfach destilliert aus Österreich trinken möchten, schaut vorbei, klarheit-wodka.com.
Sehr cool. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes, falls man das darf, dass man Alkohol anpreist in den Shownotes. Aber wir versuchen es einmal.
Wir probieren es, genau.
Genau, vielleicht jetzt einfach nur so aus der beruflichen Perspektive die Frage, wie ist es eigentlich so mit so einer Doppel- beziehungsweise, wie du jetzt schon sagst, Dreifach-Verantwortung zu leben? Du hast jetzt in vielen Betrieben eigentlich eine wichtige Führungsposition. Wie gehst du damit um, dass du da nicht komplett durchdrehst oder den Überblick verlierst und dergleichen? Weil das ist ja doch sehr, sehr viel Verantwortung, die auf deinen Schultern liegt.
Ja, also das ist natürlich so. Wobei ich muss sagen, ich bin nicht alleine. Ich habe überall sehr tolle Teams und wirklich tolle Menschen, auf die ich mich verlassen kann und die mich da supporten. Das heißt, die Rolle hat sich ein bisschen verändert von ich mache alles selbst und baue Startup auf. Ja, wenn man gerade Unternehmen gründet, ist man selbst natürlich für alles zuständig. Heute ist das ein bisschen anders. Da gibt es eine Personalabteilung, da gibt es eine Rechtsabteilung, da gibt es einen Einkauf, da gibt es ein Vertriebsteam. Das heißt, im Hintergrund sind da eben mehrere Abteilungen mit beschäftigt. Aber natürlich ist es Verantwortung, die aber sich immer um ein Thema dreht, nämlich um das Thema, wie kann ich durch digitalen Vertrieb Kunden so begeistern, dass sie Umsatz ins Unternehmen bringen. Also das ist eigentlich mein Job. Und dadurch, dass sich alles bei mir um E-Commerce dreht, ist es jetzt eigentlich sogar extrem befruchtend, weil das, was ich jetzt in der Firma mache, Beispiel, wir betreiben den Manna-Online-Shop und für so eine große Marke ist natürlich ein E-Commerce-Thema ganz ein anderes als wie für ein kleines Unternehmen. Und diese Learnings, die man da einfach hat, kann jetzt wieder Studenten, Studierende weitergeben. Und die profitieren dann wieder von so bekannten Marken und deren Learnings. Und so befruchtet sie das gegenseitig oder haben tolle Ideen aus dem Studentenleben raus, die dann Manna als Brand wieder in einer E-Commerce-Strategie umsetzen kann. Und somit, dadurch, dass es ein Thema ist, ist das sehr gut handelbar eigentlich und befruchtet sich sogar gegenseitig. Also was wir in der FH erforschen, wenden wir in der Wirtschaft an, wo wir da merken, was gut funktioniert, kann ich wieder in der Ausbildung zurückgeben an die Menschen, die sich eben mit E-Commerce beschäftigen. Und das sind mehr positive Synergieeffekte als wie ein Hindernis. Und darum finde ich gerade das, glaube ich, auch als wesentlichen Erfolgsfaktor, dass es so viele Themen sind, die da einspielen und Bereiche.
Okay, also eine schlüssige Kettenreaktion auf gut Deutsch. Du erforscht was in der FH, du wendest das in der Wirtschaft an, du schaust, ob es ankommt oder nicht, dann gibst du die Learnings wieder zurück an die FH und so dreht sich eigentlich dieser Kreis eigentlich. Sehr, sehr schöne Synergien, die dadurch entstehen.
Genau.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über, ja, ich sage jetzt mal, Vergangenheit im E-Commerce gesprochen. Schauen wir mal vielleicht in eine ganz andere Richtung. Wie siehst du so die nächsten 10 Jahre des E-Commerce? Du hast jetzt mal schon KI, VR-Brillen und dergleichen alles angesprochen. Was glaubst du, erwartet uns die nächsten Jahre noch?
Reden wir da jetzt von Österreich oder reden wir von
global? Du kannst ja mal national beginnen und dann den internationalen Bogen spannen und dann erkennen wir sicher, wo die Unterschiede sind.
Also national ist vielleicht ein bisschen einfacher zu beantworten, da braucht man nur nach Amerika, China schauen. Da wissen wir, wo wir in Österreich in 5 bis 10 Jahren landen werden. Also wir sind in Österreich eben ein bisschen hinten nach. Wir orientieren uns ja sehr stark am deutschen Markt, was E-Commerce betrifft. Und dann geht es halt seine Runden. Die Deutschen orientieren sich dann an Great Britain, die wieder an die Amerikaner an die Chinesen. Und so geht es halt seinen Kreis. Aber was ich schon sagen muss in Österreich ist, dass wir in Österreich gerade geschafft haben, ist in der Pandemie wirklich das Verständnis einmal zu etablieren, dass E-Commerce gekommen ist, um zu bleiben. Ich glaube, jeder weiß heute, der wirtschaftlich tätig ist oder im Handel tätig ist, dass es wahrscheinlich vernünftig wäre, auch sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, seine Produkte und Dienstleistungen digital auffindbar zu machen und guter Letzt dann auch vielleicht einen Online-Job anzubieten. Und da sind wir jetzt angelangt. Und das ist gerade das Thema. Wir springen gerade so vom Single-Channel zu Multi-Channel und vom Multi-Channel zu Cross-Channel. Bei den etablierteren und bei den Konzernen sind wir im Omni-Channel natürlich angelangt. Und diese Entwicklungsstufe haben wir gerade so in Österreich. Also da haben wir die nächsten Jahre schon noch viel zu tun. Es müssen die Warenwirtschaftssysteme der Händler lernen, mit E-Commerce umzugehen. Es müssen die CRM-Systeme damit umgehen, was Kundendaten und Touchpoints betrifft. Und die ganzen Systeme gehören ja auch miteinander verknüpft und vernetzt. Und da steckt so der Handel drin. Drum schalten sie alle groß Werbung und Click and Collect zusammenbringen, weil sie sich freuen, dass sie es endlich geschafft haben. Und da sind wir irgendwie so unterwegs. Ja. Und da haben wir sicher noch was zu tun die nächsten Jahre. Also, dass wir mal im Handel in Österreich es schaffen, gute Online-Vertriebsplattformen aufzubauen und die mit den Prozessen des eigenen Unternehmens zu verknüpfen oder überhaupt einmal E-Commerce-Kompetenz in-house aufzubauen, das ist das, wo gerade Österreich so steckt, gefühlt. Wenn man jetzt schaut, was da auf uns zukommt, dann sind es natürlich jetzt einmal Technologien und neue Technologien, die sicher auch Branchen verändern werden. Wir haben Umsatzanteile, die noch sehr gering sind, zum Beispiel in der Möbelbranche. Jetzt kommt plötzlich Augmented Reality, es kommt Virtual Reality, die Produktbeurteilbarkeit, die Beschreibbarkeit und der digitale Beratungsaufwand werden durch so eine Technologie natürlich total beeinflusst. Das heißt, die Produkte werden besser einfach beurteilbar. Ich stelle mir das Sofa zu Hause halt rein in das Wohnzimmer, kann die Farbe durchswitchen und dann einfach online bestellen. Und diese Technologie hilft mir halt, dass es vielleicht sogar angenehmer ist, zu Hause zu bestellen, als wie jetzt in ein Möbelhaus zu fahren und mühsam das Sofa nach Hause zu bringen. Und das heißt, wir haben mal Branchen, die sich gerade durch Technologien extrem verändern werden. Nehmen wir zum Beispiel die Möbelbranche, die einfach sicher sehr stark in den Umsätzen zuwachsen wird die nächsten Jahre. Und da wird es natürlich auch zu Themen kommen draußen in dieser Umsatzverteilung, wo wir Player kommen und gehen werden sehen, wo etablierte Handelshäuser vielleicht verschwinden, wo neue Startups aufstrebend sind und wo jeder mal schauen muss, wie er jetzt mit dem ganzen Thema umgeht. Das heißt, wir haben sehr aggressive Player aus der Online-Welt. Wir kennen ja alle die großen Online-Shops, wo wir einkaufen, die mit auch stationären Konzepten so auf den Markt kommen und lernen. Wir haben Discounter, die plötzlich extreme Digitalisierungskompetenz aufbauen. Man braucht nur schauen, was da in Deutschland gerade passiert, wo Discounter Serverfarmen plötzlich aufbauen. Und wir haben dann produzierende Betriebe, die plötzlich durch Digitalisierung selbst zum Kunden, zum Endkonsumenten verkaufen. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld, glaube ich, wird sich die nächsten Jahre mehr und mehr auch noch aufbauen und parallel wieder lösen, ja, weil es einfach knirscht am Markt. Und dann, glaube ich, wird jeder so seinen Platz wieder gefunden haben und wissen, wie er damit umgeht. Und das ist so die Herausforderung, glaube ich, in Österreich die nächsten Jahre. Wenn du jetzt ein bisschen weiter schaust, was du gefragt hast, na, wie sicher das in 10 Jahren, dann stelle ich die Frage, wer sagt, dass wir in 10 Jahren noch über Online-Shops bestellen, so wie wir es heute tun. Es gibt viel coolere Lösungen, es gibt Voice-Commerce, es gibt Predictive-Themen, wo ich sage, warum muss ich nur bestellen? Ja, warum wird mir die Ware nicht angeliefert, wenn ich sie brauche? Und da macht der Handel dann so den nächsten Sprung, aber da würde ich jetzt gar nicht zu weit vorausgreifen. Ich glaube, da weiß eh jeder ein bisschen, wo die Reise hingeht. Es wird aber sicher so werden, dass es einfacher wird für den Konsumenten, dass es schneller wird für den Konsumenten und bequemer, weil das ist am Ende das Ziel für jeden Unternehmen, dem Konsumenten eine einfache, bequeme Lösung zu liefern, um seine Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich glaube, dass der Konsument selbst schon sehr genau weiß, was da die Wünsche sind. Und ja, die gilt es halt zu lösen. Und da sind wir dran im Handel.
Sehr spannend. Ich glaube, ich habe nämlich diese 10-Jahres-Frage dem Christian Pittner gestellt in der 13. Folge. Und ich glaube, der hat ungefähr genau dasselbe geantwortet mit, wer sagt, dass wir über Online-Shops überhaupt noch bestellen. Ich hoffe, das ist jetzt für sämtliche E-Commerce-Agenturen kein Blassmacher oder kein Angstmacher, sondern vielleicht einfach nur ein Aufhören, dass man sich neuen Technologien auch widmen darf. Und da auch Pionier werden kann, genauso wie man es vielleicht damals mit Online-Shops war, dass man ja da nicht hinten nach ist sozusagen.
Genau wie es das gesagt hat. Also wenn jetzt wer Angst davor hat, dass wir die Shop-Entwicklung wegnehmen, keine Sorge, die Entwicklung wird bleiben. Ja, es verändern sich halt die Tools, mit denen wir bestellen. Früher, also wenn wir jetzt von digitalen Bestellmöglichkeiten reden, dann kann ich ja genau bei WhatsApp-Nachricht genauso bestellen wie über Instagram oder ich kann einfach auch eine E-Mail schicken ins Unternehmen und bestellen. Und so habe ich halt einen Webshop, wo ich einen Warenkorb-Button habe. Nur, das ist ja alles unsexy. Es gibt so coole Lösungen mittlerweile technologisch und da werden wir halt hinkommen. Und ich bin mir sicher, dass Online-Shops noch die nächsten Jahre bleiben werden. Aber um was geht es am Ende des Tages? Es geht um Logistik, es geht um Prozesse und es geht um Daten. Und die Daten, die werden halt dann über relevante Schnittstellen auf verschiedensten Kanälen ausgespielt werden. Und wer das begriffen hat, dass es da in diese Richtung geht, der hat keine Sorge davor, wo die Leute bestellen, sondern die Sorge sollte eher sein, welche Daten bekomme ich zur richtigen Zeit in die richtigen Tools, damit dann die Konsumenten bestellen können.
Genau, und am besten nicht per Hand und manuell, dass das Ganze immer noch durch Personaleinsatz vielleicht passiert. Aber ja, wie du richtig sagst, es wird nicht alles eliminiert werden. Es gibt ja auch noch den stationären Handel. Man hat ja auch kurz die Angst gehabt, dass der E-Commerce ja alles ersetzen wird, wenn man sich die Handelsumsätze anschaut. Ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich noch immer ungefähr bei der 10%-Marke von Handel, von Online-Handelsumsätzen. Ja. Du kannst mich gerne korrigieren.
Ja. Je nach Studie sind wir gerade 14-15% E-Commerce-Anteil des gesamten Einzelhandelsvolumens in Österreich. Also Handelsverband und KMU-Forschung Austria haben da immer tolle Studien. Ja, das heißt Umkehrschluss, 85% aller Umsätze immer noch stationär. Also der Handel braucht sich noch nicht fürchten, aber er muss sich damit beschäftigen, weil jetzt nicht rein nur das E-Commerce, aber das Konsumentenverhalten sich in die digitale Welt mehr und mehr bewegt, sprich die Suche zu Produkten und Dienstleistungen und dann auch der Purchase, also der Kauf, findet mehr und mehr online statt. Und darum muss ich auch meine Online-Präsenz aufbauen, weil sonst verliere ich stationär sogar Frequenz. Also da spielt so vieles zusammen. Aber wenn ich das gut mache, dann keine Sorge. Wir haben in Österreich jetzt, die Welt geht nicht unter, wenn Sie draußen nur keinen Online-Shop haben, sondern es ist jetzt halt genau die richtige Zeit, sich damit zu beschäftigen und Ihr Unternehmen zu digitalisieren.
Ganz richtig, du sagst es auch, online wirkt sich auch extrem stark auf stationär aus. Ich habe vor kurzem mit dem Klaus Buchreuter von Fresh und Das Merch geredet, die haben in Linz in der Tabakfabrik ein stationäres Lokal und verkaufen einfach so Basic-Shirts und dergleichen. Und die sagen auch, desto stärker sie in Online-Werbung investieren, eigentlich für den Online-Shop, desto mehr Leute kommen korrelativ dazu in den stationären Shop ebenfalls. Also das Ganze nicht als hier ein Single-Kanal, da ein Single-Kanal, sondern eh, wie du gesagt hast, dass die Kanäle miteinander kommunizieren können beziehungsweise ineinander einwirken. Wenn man da noch Systeme hat, die das ganze Thema ganzheitlich sozusagen befruchten, also wie du gesagt hast, CRM-Systeme, die da mitmachen oder Marktplätze und dergleichen, wo man dann auch einmal versteht, wie sind Verkaufszahlen von dem Produkt auf einem Marktplatz im Vergleich zum Onlineshop, im Vergleich zu einem stationären Handel, warum könnte das genau daran liegen etc., wird extrem relevant sein. Jetzt haben wir auch ganz viel von Learnings von deiner Seite aus geredet. Jetzt würde ich das Ganze gerne in drei Learnings gießen, die du dir vielleicht selbst leichter vorgestellt hättest, also wo du vielleicht selbst mal auf die, wie man in Österreich so schön sagt, auf die Pappen geflogen bist und da dachtest, das Learning hätte ich gerne ausgelassen. Gibt es da so zwei, drei Dinge, wo du sagst, hey, das Learning hätte ich mir vielleicht gerne erspart oder das würde ich gerne anderen Leuten mitgeben?
Also, um es auf Österreichisch zu formulieren, ich bin sehr oft auf die Goschen gefallen. Also, das passiert. Und ich bin über jeden Fall und gegen jeden Anlaufen auf eine Wand froh, weil das Learning waren oft die größten Learnings. Also wenn was komplett gescheitert ist, dann war das eigentlich das, wo ich am meisten rausgezehrt habe und wo ich mitnehmen habe können. Drum gibt es jetzt nicht die Empfehlung, auf sich nicht die Nase anzuhauen. Und wie haut man sich nicht die Nasen an? Indem man die Dinge tut. Das heißt, traut euch da draußen, habt coole Ideen, setzt die Ideen um, scheißt euch nichts, probiert euch aus, darfst nicht 1000 Jahre Businessplan schreiben, redet mit den Kunden, verkauft und dann seht ihr, ob es funktioniert und irgendjemanden interessiert da draußen, was ihr da anbietet. Und ich habe erst gestern ein tolles Gespräch gehabt mit einem Studierenden, der hat eine super Business-Idee, wo ich gesagt habe, wow, das taugt mir, ich möchte mehr wissen, was er da macht, und habe ihm da auch meine Unterstützung angeboten, und der hat genauso einen Spirit. Der hat gesagt, ich habe eine Idee, ich gehe raus, ich setze das jetzt um, und solche Leute braucht es. Wir brauchen mehr Macher, mehr Tuer und mehr, weniger, ich scheiß mir nichts, Leute. Und das, glaube ich, wird uns auch helfen, in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Und wenn man schaut, welche Geschäftsmodelle international skalieren, dann sind das Geschäftsmodelle genau von Menschen, die neue Wege gehen, die gern anrennen, die Probleme suchen, um sie zu lösen. Und das sind so die Tipps, glaube ich, die ich euch geben kann.
Einfach aus. Machen. Also heißt, okay. Das heißt, Probleme suchen, sie lösen, irgendwas machen dagegen, ja. Kurz auf die Schnauze fallen, Nase richten und
sag wieder. Sag mal einen erfolgreichen Menschen, der es geschafft hat, ohne Probleme irgendwo erfolgreich zu werden.
Das gibt's, stimmt.
Ja? Also wenn du, ich sage immer, Flugzeug hebt gegen einen Wind ab. Wenn du neue Wege gehst, dann hast du automatisch Widerstand, weil der Mensch hast Veränderung. Und du merkst immer dann, wenn du richtig bist, wenn da alle sagen, das geht nicht. Dann weißt du, bist wo unterwegs, was vielleicht verändert sein könnte.
Ja, voll. Das erinnert mich sehr stark an meine ersten Ideen mit der Online-Akademie, wo viele gesagt haben, der nächste Dropship-König, sozusagen, der nächste Online-Millionär, sozusagen, wo du dann auch denkst, da musst du weghören. Es wird nicht jeder wunderschön über dich reden, und diese Resilienz empfehle ich auch jedem anzugewinnen, sozusagen, es nicht allen recht machen zu wollen, weil das wird auch besonders in der Businesswelt nicht passieren. Es wird immer negative und positive Pole geben, und es ist natürlich schön, wenn man viele positive anlockt, aber es gibt natürlich auch welche, die finden deine Ideen vielleicht gar nicht so gut, und auch das ist okay. Jeder darf seine Meinung selbst gestalten, und das ist im Business genauso. Es wird immer mehr als einen Anbieter geben, hoffentlich, sonst haben wir einen guten Monopol, den gibt es wahrscheinlich auch nicht zu lange, weil es wird immer jemanden geben, der, wie du sagst, einen neuen Weg sich ausdenkt, zwar gegen Widerstand anlaufen muss, aber es vermutlich dann auch schaffen wird. Deswegen sehr, 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 sehr cooler Insights von deiner Seite aus. Ja, ich würde sagen, nach einer guten, fast dreiviertel Stunde über E-Commerce, aber mit wem kann man besser über E-Commerce reden als mit dir, lieber Rainer, würde ich sagen, wir wechseln wieder in die visionäre oder philosophische Perspektive des Podcasts. Und ich stelle immer sehr gerne meinen Gästen die Frage, wie sie vielleicht ihr zukünftiges oder ihr vergangenes Ich in eine gewisse Situation setzen. Und ich habe dir auch schon im Vorfeld dir die Frage zukommen lassen, dass du dir Gedanken machen kannst, was du damit getan hättest. Die Frage war, stell dir vor, ich gebe dem 20-jährigen Rainer 50.000 Euro in die Hand. Was hättest du damals damit gemacht? Was würdest du heute mit diesem Geld machen? Und was wirst du vermutlich in 10 Jahren damit machen?
Ich habe eingangs haben wir kurz gescherzt, also 50.000 Euro, wenn ich das gewusst hätte, damals hätte ich wahrscheinlich in Bitcoin investiert, weil dann hätte ich viel Kapital, um coole Ideen umzusetzen. Wobei, das ist natürlich jetzt im Nachgang aufgelegt. Drum ist, glaube ich, die Frage spannender, was würde ich heute damit machen, mit 50.000 Euro. Und eines, was ich sicher nicht machen würde, ist das Geld liegen lassen, ich würde es investieren. Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade gesagt, ich habe mir dann Studenten gesprochen, der super Ideen hat. Das sind dann so Projekte, wo ich sage, da gibt's Menschen, die haben wahnsinnig tolle Ideen da draußen, da gibt's echt Bedarf, und die haben dann oft das Thema, dass sie nicht genug Kapital da haben. Und ich glaube, wenn man da von 50.000 Euro redet, dann ist das jetzt in der Wirtschaft ein Betrag, der nicht allzu groß ist. Ja, dann kann man das auch schnell in so Projekte geben. Und ich glaube, mit Geld soll ja auch arbeiten, soll man die Projekte unterstützen, die nachhaltig etwas bewegen und die Welt besser machen. Und darum würde ich das heute investieren, um die Frage jetzt ganz konkret zu beantworten.
Geld soll arbeiten, wäre eine sehr, sehr gute. Ich finde auch bei vielen, ich habe die Frage schon 2-3 Mal gestellt, wenn man sich so die Lebensjahre anschaut, wenn man jetzt nicht total reich geboren wird, ist es immer so, dass man so in den 20ern einen Mangel an Erfahrung und meistens auch ein bisschen Kapital hat. Ist bei jeder Person natürlich ein bisschen anders. Mit 30 herum merkt man schon, dass Geld nicht alles ist und dass das Anhäufen von Geld auch nicht dass das vielleicht mal ein Problem vor 10 Jahren war, dass davon viel zu wenig da war oder dass diese Freiheit nicht da war, zu tun und machen zu können, was man möchte. Und später ist es dann schon vielleicht an andere Generationen zu denken oder vielleicht nicht mehr nur an sich, sondern an andere Personen, wie du sagst, in Startups investieren oder vielleicht Familie oder dergleichen nachhaltig Vermögen aufzubauen. Genau, letzte Frage war ja noch, was würdest du in 10 Jahren damit machen? Wird sich das verändern mit der Aussage, die du jetzt für den heutigen Standort sozusagen geben würdest?
Glaube ich nicht. Also auch in 10 Jahren wird es wieder genau das Thema sein. Wenn man jetzt die Inflation nur betrachtet, sind das die 50.000 Euro jetzt viel weniger wert. 70 Euro geworden. Also, an Kaugummi drum kaufen vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Aber das Gleiche natürlich. Ja. Also ich glaube, die Aussage, Geld muss arbeiten, hinter der stehe ich auch. Man muss, es ist ein Werkzeug und mit diesem Werkzeug kann man viel bewegen. Und wenn wir jetzt an die Wirtschaft denken, dann kann ich ja tolle Sozial-Natur also verträgliche, ja, ich sage mal, die Welt kann mit Geld wirklich bunter und erlebnisreicher und nachhaltiger gemacht werden. Und wenn wir sie da einsetzen, mit guten Ideen, Dinge voranzutreiben, und da gibt es auch viele Bereiche in der Wirtschaft, die nicht so ticken, dann kann man Wirtschaft auch wirklich gut, ich sage jetzt gut aus menschlicher Sicht, ja, für die Leute, die in die Unternehmen arbeiten, für das Umfeld betreiben. Und das ist dann, glaube ich, eine Wirtschaftsweise mit einer sozialen, ethisch korrekten Verantwortung, die wirklich Spaß macht, und den würde er in 10 Jahren unterstützen, genauso wie in 20 Jahren. Da ändert sich nichts.
Sehr, sehr gut. Gut, jetzt haben wir dann vorhin auch noch über deinen Wodka geredet. Deswegen meine vorletzte Frage an dich. Mit welcher außergewöhnlichen Persönlichkeit würdest du gerne mal ein Stamperl deines Wodkas trinken und plaudern?
Boah, da gibt es viele. Da gibt es wirklich viele tolle Persönlichkeiten. Aktuell, oder nicht aktuell, schon viele Jahre. Es gibt so ein paar Vorbilder, die hat jeder, wo man sich denkt, ah, die machen die Dinge nicht schlecht oder die lösen Dinge einfach anders. Und vielleicht, wenn wir gerade über das Thema diskutiert haben, Scheißtechnik und sei mutig, da gibt's so die Klassiker, nicht? So an Steve Jobs oder an Elon Musk und ja, die halt in der Wirtschaftswelt durch Technologien wirklich neue Wege gegangen sind, mit allen Vor- und Nachteilen und Schattenseiten, die natürlich dazugehören. Aber ich glaube, es wäre jetzt wirklich tatsächlich so ein Elon Musk, mit dem ich gern hinsetze, weil der Typ hat schon was drauf und das ist groß zu denken. Und wenn man das mit unserem Klarheit-Wodka kombiniert und den Elon Musk und seine Denke mit mir da auf den Tisch bringt, dann könnte, glaube ich, ganz was Spannendes entstehen.
Der erste Wodka, der im Weltall getrunken wird.
Zum Beispiel.
Das kannst du auf dein Vision Board schreiben.
Ja, genau.
Schickst du dem Elon 2 Flaschen.
Auf der nächsten Raketen ist kein Auto drauf.
Ja, ist dann wahrscheinlich auch kein Glas mehr, oder? Wird dann eine Dose Wodka sein oder so. Gibt es sowas? Nein, gibt es gar nicht, oder? Na, schau, wieder eine Geschäftsidee geboren.
Schau.
Das erste 16er Blech, was ein bisschen hochprozentig ist.
Nein, es ist zum Genießen.
Na, sehr, sehr fein. Okay, dann loggen wir den Elon Musk ein. Ich bin gespannt, was du in 10 Jahren sagen wirst, wenn du den Podcast vielleicht in 10 Jahren wieder hören würdest und du denkst, warum habe ich damals vielleicht nur an den Elon gedacht und nicht an, weiß ich nicht wen, vielleicht
an Thomas Lechowski.
Genau, aber wir haben ja auch so das Vergnügen miteinander, das geht auch ohne Wodka. Sehr, sehr gut. Na gut, das war jetzt eine gute Dreiviertelstunde voll mit coolen Insights, viel über den österreichischen, aber auch internationalen Handel gesprochen, aber auch dein Einblick ins Studium, in My Product und dergleichen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank einmal für die Einblicke. Wenn sich jetzt Leute denken, das ist ein cooler Typ, ich mag dort studieren, ich mag für mein Produkt arbeiten, ich mag deinen Wodka kaufen, ich mag mit dir in Kontakt kommen, auf welche Art auch immer. Wo finde ich dich, wenn nicht in der FH Wieselburg?
Googelt mir einfach. Rein bei Google eingeben. Also LinkedIn für alle Business-Leute, ihr kennt es das ja da draußen. Ich bin genauso auf Insta, ich bin auf Facebook. TikTok findet es mir genauso. Schreibt es mir einfach an, ruft es mir an, ruft es ruhig auch im Unternehmen an. Also wir suchen gerade wieder tolle Mitarbeiterinnen, die motiviert sind, im E-Commerce was zu bewegen. Ruft es an bei My Product und sagt, ihr wollt mit dem Rainer reden. Wir sind wirklich greifbar und ich bin greifbar und meldet euch bei mir auch, wenn ihr tolle Ideen habt, die es mit uns verwirklichen wollt.
Sehr, sehr cool. In diesem Sinne, Rainer, vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast, da einfach deine Einblicke in das Weltgeschehen zu geben und auch in die Welt des E-Commerce. Es gibt natürlich wenig bessere Personen, die ich mir vorstellen könnte, als mit dir darüber zu plaudern, wie sich die Welt weiterentwickeln wird oder wie sie sich entwickelt hat. Du hast sehr, sehr viele Perspektiven, die sich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer extrem spannend sind. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich hoffe, es war nicht unsere erste und letzte Folge, sondern da werden sicher noch in Zukunft einige mehr Folgen. Ich weiß nicht, wie lange es diesen Podcast geben wird. Ich hoffe, bis in die Ewigkeit, bis wir 70 sind und dann über VR-Brillen im Podcast-Studio sitzen. War mir eine sehr, sehr große Freude, dich auch über diesen Weg wieder zu hören und zu sehen. Leider Zuhörerinnen hören uns nur, aber wir sehen uns da gerade. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit. Vielleicht möchtest du noch einen letzten Satz an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer als Papa wenden.
Ja, also Thomas, auch an dich ein großes Danke für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Die Zeit ist wie im Flug, wie sagt man, im Nu verflogen. Und alle Hörerinnen da draußen, auch danke, dass ihr so lange da jetzt zugehört habt. Sie sind jetzt selbstverständlich. Ich weiß das sehr zu schätzen und es würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch ein bisschen inspirieren habt können, wenn ihr jetzt vielleicht den Mut fasst, eure eigenen Ideen umzusetzen. Geht's raus in die Welt, verändert sie zum Positiven und wenn sie Inspiration braucht oder auch gerne mit mir Projekte machen wollt, dann rührt euch beim Thomas. Er ist ja der perfekte Netzwerker in der Branche. Also das ist auch die perfekte Anlaufstelle, glaube ich, um hier Fuß zu fassen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ja, danke für die tolle Zeit und ich hoffe, wir sehen Sie bald wieder und wir haben auch in Zukunft so viel Spaß miteinander.
Sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges aus dem Gespräch mit Rainer mitnehmen und bist jetzt inspiriert, in den Tag zu starten. Falls dir der Podcast gefallen hat, brauchen wir jetzt deine Hilfe. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und gerne auch mit deinen Mitmenschen teilst. Solltest du Themen haben, die wir im Podcast ansprechen sollen, ruf uns an, schreib uns eine Mail oder ein SMS. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder.